Ja, was für ein Gott. Wir wollen heute auf ihn hören, aufs Neue hören. Und zwar unter dem Thema erstaunlicher Glaube. Der Glaube ist ja eigentlich immer erstaunlich. Und beim Glauben geht es auch immer um etwas Erstaunliches, ist schon klar. Aber andererseits, wir reden ganz schön häufig vom Glauben. In meinem Fall ist das so ungefähr plus minus jeden Tag. Aber was meinen wir eigentlich mit Glauben? Wie verstehen wir Glauben? Ist gar nicht so einfach. Das ist nicht nur eine Frage des Inhaltes, also ich glaube dies und du glaubst jenes und die dritte glaubt was anders, sondern auch wie wir glauben, was wir überhaupt mit Glauben meinen. Da werden wir so schnell wahrscheinlich nicht fertig mit. Wir schauen uns ein Beispiel an aus Matthäus 8, Verse 5 bis 13. Da ist von Jesus die Rede, der wieder einmal nach Kapernaum kommt. Als er aber nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm, der ihn bat und sprach: Herr, mein Diener liegt zu Hause gelähmt und wird schrecklich gequält. Und Jesus spricht zu ihm: Ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann aber antwortete und sprach: Ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt und habe Soldaten unter mir. Und ich sage zu diesem, geh hin und er geht und zu einem anderen, komm und er kommt und zu meinem Knecht, tu dies und er tut es. Als aber Jesus es hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Ich sage euch aber, dass viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch liegen werden in dem Reich der Himmel. Aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und der Diener wurde gesund in jener Stunde. Erstaunlicher Glaube. Lukas erzählt die Geschichte auch, aber viel schöner. Also erstens mal ausführlicher, wir erfahren da noch mehr über diesen sagenhaften Hauptmann, obwohl gar kein direktes Gespräch stattfindet. Bei Lukas gibt es Gemeindevorstände, die sich für den Hauptmann bei Jesus verwenden. Der hat eine Bitte, hilf dem ruhig. Und dann gibt es da noch Freunde, die er losschicken kann. Und durch diese Freunde sagt er aber genau dasselbe, was hier auch steht. Sprich, bei Lukas ist die Geschichte schöner, der Inhalt ist gleich und wir haben hier noch einen ganz anderen Akzent. Nun, das Erste, da ist eine offene Tür für alle. Dieser Centurio ist nicht so einer von den Römern, die wir aus Asterix kennen. Das ist ein herodianischer Soldat, vermutlich syrophönizischer Herkunft oder vielleicht ein Grieche. Jedenfalls, er ist ein Heide, kein geborener Jude. Und der bittet jetzt Jesus um Hilfe. Das ist schon mal erstaunlich, dass der sich traut. Denn die Juden haben es ja nicht so mit den Heiden um es mal ganz schwach auszudrücken. Und dass der nun erwartet, ihm wird geholfen, ist schon mal verwunderlich. Ja, und dann erwartet er so ein richtiges, handfestes Wunder Gottes. Da ist ein Mensch richtig krank, dem geht's echt dreckig. Ich glaube, heute heißt das Neuropathie, wenn man Schmerzen hat in den Nerven, wo man einfach nichts gegen machen kann. Wo einfach auch wir heute immer noch komplett machtlos sind. Und manche Menschen werden über viele Jahre mit sowas gequält. Dieser Hauptmann hier erwartet, dass Jesus helfen kann. Und das nächste Verwunderliche ist, es geht nicht um die eigene Haut. Es geht um seinen Knecht. Der leidet. Und diesem Hauptmann ist das nicht egal. Ja, manche, die schon mal irgendwie Wehrdienst geleistet haben, haben sowas gesagt bekommen wie so einen Satz: 50% Verluste sind kalkuliert. Kannst du nach rechts und links gucken und dich fragen, zu welchen 50% du wohl gehörst. Dieser Offizier hier ist anders. Dieser Mensch ist ihm wichtig. Das ist schon erstaunlich. Und dann haben wir einen machtbewussten Mann vor uns. Der weiß, ich stehe selber unter Befehlsgewalt. Ich bin nicht der liebe Gott. Und ich habe Befehlsgewalt. Weil sie mir von oben gegeben worden ist, kann ich zu anderen was sagen und dann passiert das. Ob ich jetzt einem Soldaten einen Befehl erteile oder einen meiner Sklaven rufe, das wird geschehen, was ich sage. Und das überträgt der jetzt auf Jesus. Das ist schon erstaunlich. Jesus hat sich selber so verstanden. Er hat ja alle Macht losgelassen und stand als Sohn Gottes dennoch wie ein Mensch vor Gott. Und er hat gesagt, ich mache nichts, gar nichts, außer das, wo der Vater sagt, das tust du jetzt. Ich werde auch nicht einen Piep sagen, außer dem, wo der Vater gesagt hat, sprich, sag das. So hat Jesus sich selber verstanden. Und gerade weil er sich so verstanden hat, konnte er in Gottes Vollmacht tun, was nur Gott kann. Und darin hat er sich als Gott der Sohn erwiesen. Dieser Hauptmann hier, der überträgt seine Verhältnisse einfach auf Jesus, als wäre das das Logischste von der Welt. Ein machtbewusster Mensch, der sich auch gleichzeitig seiner Grenzen bewusst ist. Der ist nicht arrogant, sondern demütig, obwohl er Macht hat. Er liefert sich Jesus aus mit seiner Anfrage. Jesus hätte ja auch sagen können, komm, lass mal, ich bin für die Juden da. Jesus hätte sagen können, tut mir leid. Aber das macht er nicht. Dieser Hauptmann liefert sich aber Jesus aus. So ein Nein zu bekommen, ist ja auch eine gewisse Zurückweisung, auch eine Verletzung oder Enttäuschung. Und das kann einem eben passieren. Man bittet um was. Ich glaube, dass wir darum manchmal auch nicht bitten, weil wir Angst haben, irgendwie so ein Nein zu bekommen. Von anderen Menschen, manchmal auch von Gott. Erstaunlicher Glaube. So eine Demut und so eine, ja, Weitsicht, Durchsicht. Dieser Mann mit seinem Abstand als Heide erkennt deutlicher als andere, wer Jesus ist, was er kann und was das auch für ihn bedeutet. Eine offene Tür für alle. Früher haben wir mal so ein Lied gesungen. Es ist niemand zu groß, es ist niemand zu klein. Irgendwann ist das zum Kindergottesdienstlied geworden und dann in Vergessenheit geraten. Im Refrain hieß das immer: Gott öffnet jedem die Tür, jedem, der ihn fragt. Er nimmt die Schuld und gibt Liebe dafür, denn er hat es uns gesagt. Wow. Das ist ja irgendwie schön, ne? Tolle Einladung. Sie werden kommen von Osten und Westen. Jeder ist willkommen. Aber irgendwie hat das auch eine gewisse Tücke. Denn es kommt ja nicht jeder. Das ist aber die Botschaft der gesamten Bibel und das ist eine Hammerbotschaft. Ich kann die hier heute Morgen nur kurz andeuten. Deine Herkunft, dein Stand entscheidet nicht über deinen Lebensweg. Deine Erziehung, deine Erfahrungen, deine Prägung, sprich deine ganze Vergangenheit entscheidet nicht über dein Schicksal. Ist dir das klar? Du bist nicht einfach Schaum auf so einer Welle und wirst irgendwo hingetragen. Oder du bist auch nicht wie eine Welle, die vom Wind mal von hier nach da und wieder zurückgeschwappt wird. Wer du bist und was aus dir wird, das entscheidet sich in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen, in deinen Entscheidungen hier und heute. Heißt das, jeder Mensch hat sein Schicksal komplett selber in der Hand? Teils. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Die Frage ist, ob es dich dazu bringt, dich an Gott zu halten. Was du von ihm erwartest. Wie du vor ihm stehst. Und da könnten wir die ganze Bibel durchgehen. Ich habe schon davon gesprochen und ich werde immer wieder davon sprechen. Ob du ein König oder ein Sklave bist. Oder eben Lieschen Müller. Die hieß früher Miriam, wurde später Maria draus. Was aus deinem Leben wird, es hängt nicht von irgendwelchen schicksalhaften Faktoren aus, ab, wo du nichts für kannst. Dieser Centurio war Heide, der kam aus einer ganz anderen Welt und hat sich doch für den Gott Israels interessiert. Und obwohl er eine Macht und Vollmacht hatte, wurde der nicht arrogant. Der wurde nicht zum Menschenschinder, der andere ausnutzt. Und das Unbequeme ist, wenn der das konnte, dann kann das ja irgendwie eigentlich jeder, oder? Niemand muss zu dem werden, was wir eigentlich verabscheuen. Da ist eine offene Tür für alle und es ist Gott, der sie uns aufmacht. Ja, das Brisante habe ich schon erwähnt. Manche bleiben draußen. Also auch bei Matthäus ist das an für sich eine richtig schöne Geschichte. Ist doch toll, wie der Mann da ankommt und ihm geholfen wird. Und wenn das hier enden würde, na, sie werden kommen vom Osten und Westen mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch liegen. Das ist der Himmel. Na, das ist den Juden klar, was hier gemeint ist. Dass man bei Gott in seiner ewigen Herrlichkeit ankommt. Wenn das hier enden würde. Aber Jesus sagt, da sind andere, die nennt er Söhne des Reiches. Klingt für uns ein bisschen komisch, hat nichts mit den Reichsbürgern zu tun, sondern das sind Menschen, die sich zur Königherrschaft Gottes zugehörig fühlen. Und so haben die Israeliten sich gerne selber bezeichnet. Hurra, Gott ist unser König. Ja, dummerweise gibt es da so eine Geschichte, dass sie eigentlich diesen König abgesetzt und zurückgewiesen haben. Und streng genommen haben sie das immer und immer wieder getan. Es gibt Menschen, denen sind diese heiligen Aussprüche Gottes anvertraut. Und die sind einmal nicht dabei, die sind draußen. Draußen in der Finsternis, den Ausdruck gebraucht Matthäus öfter mal. Und das bedeutet die Verurteilung durch Gott. Da ist Heulen und Zähneknirschen. Also irgendwie deutlicher kann man ja mangelndes Wohlbefinden gar nicht ausdrücken. Weinen kann schon tröstlich sein, aber hier ist ein Heulen ohne Trost. Und eine Wut, ein Zähneknirschen ohne Ende. Wo nie gesagt werden kann, so jetzt ist aber genug, das war's und es kommt jetzt was anderes, was Neues. Draußen in der Finsternis heulen und Zähneknirschen, das ist die Hölle. Menschen, die ihn, die Jesus verwerfen, die mit ihm den Vater verwerfen, die werden da landen, auf ihre eigene Verantwortung. Ein bisschen könnte man da sagen, lieber Jesus, was richtest du hier an? Die ganze Reklame ist ja schon wieder im Eimer, oder? Ist doch so schön die offene Tür und jetzt gibt es da Leute, die sind draußen. Dem Matthäus war es ganz wichtig, uns zu sagen, das hat Jesus auch gesagt. Sehr oft, sehr klar. Und das heißt, wir sollten es uns sagen lassen. Es gibt Menschen, die eigentlich so dicht dran sind, die es wissen könnten und doch nicht eingehen werden. Jesus, der wunderbare Herr. Das ist auch erstaunlich. Er ist sofort bereit zu kommen. Ein Jude darf normalerweise im Verständnis der damaligen Zeit gar nicht in das Haus eines Heiden reingehen, weil alles da drin ist ja unrein. Der Heide selber natürlich auch. Jesus sagt, ich komme. Und mit der größten Selbstverständlichkeit, ich werde ihn heilen. Jesus sagt nicht, oh, wir schauen mal. Guck mal, was zu machen ist. Ich will mal was probieren, ob was geht. Ich werde kommen. Ich werde heilen, ich werde es tun. Jesus ist so wunderbar, er ist bereit, den Glauben dieses Mannes anzuerkennen. Boah, schaut mal, das nehme ich ernst, das nehme ich auf. Da kommen wir zusammen. Und Jesus sieht sich geehrt, wenn wir ihn bitten. Er ist nicht belästigt, sondern er erkennt das, dass das eine Ehre für ihn ist, dass wir ihm was zutrauen. Das ist Glaube. Ja, Jesus rührt das manchmal alles noch ein bisschen durcheinander. Ne? Ich meine, da ist ein Mensch, der bittet ihn um einen Gefallen und weil er ihm das zutraut, bekommt er auch den Gefallen, ist doch gut und schön. Aber Jesus ist gleichzeitig sofort beim Himmel, beim Ziel unseres Lebens. Ankommen oder nicht ankommen. Und das sortiert er gar nicht fein auseinander, sondern das ist miteinander verbunden. Zum Glaubensweg gehört ganz viel und es wird bestimmt vom Ziel her. Es ehrt ihn, wenn wir ihn bitten. Wir haben aber kein Recht auf Gesundheit. Wir haben kein Recht auf Wohlstand. Wir haben kein Recht auf alles Mögliche, was uns einfällt. Wir denken manchmal, dass uns das zusteht. Warum passiert mir denn sowas? Das ist hier nicht gesagt, das wird an keiner Stelle in der Bibel gesagt. Auch dieser Hauptmann hier hat nicht ein Recht eingefordert. Er hat gesagt, das ist viel zu groß für mich. Und dass du auch noch kommen willst. Er hat sich wirklich gebeugt vor dem wunderbaren Herrn. Ja, ich habe gar nicht mehr so weit genug nachblättern können. War das auf dem FEG-Kongress 2003? Bochum? Wer war da? War doch da so ein afrikanischer Bischof aus England. Der hat eine Predigt gehalten und ich weiß überhaupt nicht mehr, was er gepredigt hat. Aber der wäre mir fast auf die Nerven gegangen. Denn der hat seine Predigt gefühlt so alle Minute einmal unterbrochen. Und dann kam der mit so einem Singsang. We have a wonderful God. Mann, der hat mich erreicht. Wie schnell vergessen wir das, dass wir einen wunderbaren Herrn haben. Einen großartigen Gott. Der es doch auch wert ist, dass wir ihm Vertrauen entgegenbringen. Nicht als Anspruch und Forderung, sondern als demütige Bitte, aber auch mit Gewissheit. Und dann vielleicht auch manchmal mit der Gewissheit, dass es Dinge gibt, die wir ertragen müssen, manchmal auch sehr lange ertragen müssen, die er uns auch hilft auszuhalten, wenn er das denn so für uns vorgesehen hat. Ihr Lieben, ich könnte hier noch ganz viel sagen, aber es ist vielleicht besser, wenn ich jetzt einige Augenblicke still bin. Und dann möchte ich nochmal mit uns beten. Danke für dein Wort, lieber Herr Jesus. Danke, dass du diesem Hauptmann so wunderbar begegnet bist. Danke, dass auch uns das mitgeteilt wird, dass wir deine Größe und Herrlichkeit sehen, deine Liebe, deine Güte zu uns, dass wir gesagt bekommen, auch wir können dir vertrauen. Du weißt, was uns manchmal abhält, wie wir uns gebunden sehen und wie schwer es uns manchmal fällt, die Verantwortung für unser Leben zu übernehmen vor dir. Ich bitte dich, dass wir deine Wunder erleben, auch in Freiheit, und dass wir dir das Vertrauen schenken, dessen du würdig bist. Wir schaffen das nicht von uns aus, wir brauchen den Beistand deines Heiligen Geistes und den erbitten wir jetzt auch. Ich möchte dich bitten, dass du uns neue Kraft und neue Hoffnung schenkst und neue Ausdauer, dass wir ertragen können, was du uns aufgibst, dass wir aber auch loswerden, was uns zu schwer und zu viel ist. Danke, dass du so oft auf unser Gebet geantwortet hast. Danke, dass du so oft wunderbar geholfen hast. Wir bitten dich, dass wir mit dem Herzen ganz bei dir sind. Wir bitten dich für die, denen Operationen bevorstehen, dass du gnädig hilfst, und dass du deine Zeichen an ihnen tust. Wir beten für Tabea, um Segen für sie und ihre Familie. Wir beten auch für den Burkhard, um deinen Beistand. Wir danken dir, dass du uns siehst und kennst und weißt, was wir brauchen. Und dass du gerne deine Herrlichkeit bei uns zeigen willst. Danke, dass wir in dir geborgen sein können. Und wir wollen unsere Zuflucht nehmen zu dir, für uns selbst, aber auch für unsere Mitmenschen. Wir wollen dich in all dem ehren. Amen.